Vor zwei Wochen habe ich gepredigt aus dem Prediger Kohelet, der Sammler oder der Versammler von Sprüchen und Weisheiten. Das ist Salomo und er hat dieses Buch geschrieben am Ende seines Lebens, wo er einfach versucht hat zusammenzufassen, was er alles erlebt hat, wie manche Leute das am Ende ihres Lebens machen, wo sie nochmal irgendwie das Bedürfnis haben, Dinge zu sammeln, festzustellen, festzuhalten für die Nachwelt. Weil er jemand war, der das Leben in allen Extremen leben konnte, weil die Möglichkeiten dazu hatte. Er war einer der reichsten Menschen der damaligen Zeit. Er hatte die extremsten Dinge ausprobieren und leben können, hat große Höhen erlebt, große Tiefen erlebt. Und am Ende seines Lebens versucht er auf den Punkt zu bringen, worum es zum Leben im Leben geht. Und wenn du dadurch liest, liest du so richtig, also bringt das noch nicht so auf den Punkt. Also er redet lange Zeit darüber, dass er sagt, eigentlich ist alles sinnlos. Und er sagt, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das ausprobiert und das war sinnlos und das war interessant, aber nach einer Weile erschien es mir auch sinnlos. Und er versucht die ganze Zeit irgendwie zu landen und auf den Punkt zu kommen. Und in Kapitel 7 hatte ich da gesprochen über geistliche Wartungsarbeiten. Ihr wisst noch die verschiedenen Autos, die ich hatte und die alle so der Reihe nach aus Abnutzungserscheinungen in den Bach runtergegangen sind, weil ich sie hätte besser warten sollen. Und das mit unserem Leben auch so ist. Wir sollen nicht darauf warten, dass es diesen einen großen Crash gibt, diesen einen großen Motorschaden und wir wieder ganz von vorne anfangen müssen, sondern wir sollen täglich, wöchentlich suchen und überlegen, wo können wir wachsen, was ist der nächste Schritt, wie stehe ich hier, und uns geistig prüfen. Und das können wir tun, indem wir uns selbst Fragen stellen. Und die Fragen, die ich gestellt hatte, war aus Prediger Kapitel 7, Vers 15. Glaubst du an Karma? Ist das eine Lehre, der du glaubst? Bist du überzeugt davon, dass das Gute immer automatisch Gutes bewirkt? Weil Salomo sagt, so ist es nicht. Es gibt Menschen, die haben lauter gute Sachen getan und am Ende werden sie sehr krank und sterben. Es gibt andere Dinge, wie Gott seine Liebe zeigt, als nur durch die Guten, als durch Reichtum, Wohlstand, Gesundheit und solche Dinge. Die zweite Frage war, also glaubst du an die sündhafte Natur des Menschen? Ist dir das vertraut, dass Menschen einfach sündigen und bist du noch so überrascht, wenn jemand mal was Schlechtes tut an dir? Eine weitere Frage war, wie viel Wert legst du auf das, was andere Menschen über dich denken? Wie sehr bist du kontrolliert, gesteuert davon, was der über mich denken könnte und was der vielleicht gesagt hat? Wie sehr beschäftigt dich das? Ich will noch die eine oder andere Frage aufgreifen, aber das Beste kommt zum Schluss. So, wenn du also so zum großen Festmahl eingeladen bist, dann gibt's die verschiedenen Gänge und das ist immer ganz toll, aber am Ende gibt's dann meistens nochmal was ganz Besonderes. So ein ganz besonderes Dessert, wo jemand sich ganz viele Gedanken gemacht hat, wie er so zum Schluss nochmal richtig so alles auf den Punkt bringen kann, damit die Leute rausgehen mit einem Gedanken und sagen, ja, dafür war es wert, heute hierher zu kommen. Und da kommen wir auch noch zu heute. Das Beste kommt zum Schluss. Aber ich wollte noch ein paar Fragen aufgreifen, die mir auch noch wichtig erscheinen für uns. Und am Dienstag war ich bei den Studenten in der Andacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und da haben wir das ganze Thema etwas erweitert und vertieft. Und das war spannend, einfach darüber zu diskutieren und zu sprechen, weil die Frage taucht auch auf, ja, aber was ist denn dann der Punkt? Was ist denn dann der Punkt? Wie können wir das auf den Punkt bringen, worum es im Leben wirklich geht? Aber hier noch ein, zwei Wartungsfragen, bevor wir dazu kommen. Lass uns mal weiterlesen in Kapitel 7, Vers 23. Salomo strebte immer nach Weisheit und nach Wissen. Und er sagte, ich wollte weise werden. Ich habe alles versucht, um zur Einsicht zu kommen. Und wenn du das liest, weißt du, dass das tatsächlich so war. Also der hatte Zugang zu den größten Bibliotheken und dem gesammelten Wissen der Menschheit damals. Nicht wie heute, wo du ein paar Klicks im Internet machst und dann in irgendwelche Bibliotheken einsteigst. Und er hat das alles gelesen, ja, nicht bloß auf YouTube ein paar Videos geguckt, er hat das alles gelesen. Und er sagt, ich wollte weise werden, ich habe alles versucht, um zur Einsicht zu kommen, aber sie blieb mir unerreichbar fern. Der Sinn aller Dinge ist so fern, und so tief verborgen. Wer kann ihn ergründen? Darum wandte ich mich etwas anderem zu. Ich forschte und beobachtete, um daraus meine Schlüsse zu ziehen und zu einem Urteil zu kommen. Ich wollte wissen, ob die Bosheit etwas mit fehlender Einsicht zu tun hat und Unverstand mit Unverbesserlichkeit. Nun, er hat gesagt, ich habe ganz viel gelesen und da bin ich irgendwie nicht weitergekommen mit dem Sinn des Lebens und damit, wie man leben soll. Und dann habe ich was anders probiert. Ich habe viel geforscht und viel beobachtet, hat sich viele Dinge angeguckt, hat versucht, seine Schlüsse daraus zu ziehen. Ich wollte wissen, ob die Bosheit etwas mit fehlender Einsicht zu tun hat. Das ist eine gute Frage, oder so? Wenn jemand böse ist, hat es wirklich damit zu tun, dass er nicht genug verstanden hat? Schwierige Frage. Damit hat er sich beschäftigt. Kapitel 7, Vers 23, Vers 25 jetzt. Ich wollte wissen, ob die Bosheit etwas mit fehlender Einsicht zu tun hat und Unverstand mit Unverbesserlichkeit. Ja, dass wenn jemand immer wieder die gleichen Dinge tut, ist er dann einfach unverbesserlich oder liegt es vielleicht doch an was anderem? Ist es vielleicht eine Herzenssache? Ist es vielleicht, dass Gott ihm noch nicht die richtige Einsicht geschenkt hat? Wie hängt das alles zusammen? Das sind die Fragen, die Salomo beschäftigt haben. Er hat geforscht und gesucht und überlegt. Und kurze Zeit später kommt er zu einem interessanten Punkt. Vers 29. Das Ergebnis meines ganzen Forschens war, Gott hat die Menschen einfach und aufrichtig geschaffen. Aber manche wollen alles kompliziert haben. Und mit den Studenten haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ich habe sie gefragt, also welche besonderen Begabungen sie haben. Und man muss anerkennen, dass Studenten etwa eine besonders ausgeprägte Begabung haben im Bereich des abstrakten Denkens. Also die Fähigkeit, sich mit abstrakten Dingen zu beschäftigen, das sind nicht konkrete Dinge wie Essen, Arbeit, Mechanik, wie ich hier jetzt irgendwas zusammenbauen kann oder solche konkreten Dinge, sondern abstrakte Dinge. Sie beschäftigen sich gerne mit Begriffen wie, was ist Wahrheit? Das kannst du nicht fassen, angreifen, schmecken, riechen. Oder was ist der Sinn des Lebens zum Beispiel? Oder sie schreiben Bücher und arbeiten über abstrakte Themen wie die Rolle der Frau im Zeit Industrialisierung zwischen 1897 und 1903 in Frankreich. Ja, du musst erstmal drauf kommen, mich mit sowas zu beschäftigen. Abstraktes Denken. Und das Problem am abstrakten Denken ist dann, dass man immer noch eine Frage stellen kann, immer noch ein Stück weiter überlegen kann, immer noch etwas komplexer machen kann, noch problematisieren, schöner Begriff, problematisieren kann, um es weiter zu diskutieren. Und Salomo sagt, ich bin auch schon alt, ja, ganz am Ende meines Lebens. Das ist doch hier. Das Ergebnis meines ganzen Forschens war, Gott hat den Menschen einfach und aufrichtig geschaffen. Aber manche wollen alles kompliziert haben. Eigentlich ist das Leben nicht so kompliziert. Eigentlich ist das Verständnis davon, was man tun sollte und man nicht tun sollte, nicht so wahnsinnig kompliziert. Und manchmal ist es gut, so dieses Google Earth App, die anzumachen und ein bisschen hochzufahren und ein bisschen von oben zu gucken, wie sieht das, was ich hier gerade mache, von oben aus. Ich weiß noch, als Vlad Voron mir in den 90er Jahren war es vielleicht noch wahrscheinlich oder vielleicht Anfang 2000 sagte, da gibt's so ein Ding bei Google, musst du mal machen. Und der ist ja Segelflieger und ist ganz begeistert von solchen Sachen. Und da kannst du dann so hochfahren und runterfahren und dann die verschiedenen Orte angucken und so. Und dann habe ich das auch angeguckt. Ich war total fasziniert davon, wie man so aus der Vogelperspektive alles angucken kann. Und das hat eine Faszination. Und manchmal ist es gut, ein bisschen Abstand zu nehmen und zu überlegen, ich könnte jetzt nochmal darüber diskutieren, ja? Beweis mir aus der Bibel, dass es falsch war, die ganze Nacht lang Computer zu spielen. Ich meine, wo steht das in der Bibel, ja? Und da kannst du konstruieren, sagen, ja, hier sagt Jesus das und hier sagt das Alte Testament das und, aber Computer gab's ja noch gar nicht und, Salomo hat auch manchmal die Nacht wach gelegen, also warum kann ich jetzt nicht die ganze Nacht lang Computer spielen? Na, das kannst du diskutieren, das kannst du überlegen. Du kannst aber auch ein bisschen aus der Vogelperspektive anschauen und sagen, wie hilfreich war es, dass ich die ganze Nacht Computer gespielt habe um am nächsten Morgen völlig übermüdet und gereizt auf der Arbeit zu sein. Fragen. Wir tendieren dazu, alles kompliziert zu machen. In unseren Beziehungen zwischen Männern und Frauen, das ist immer eine Diskussion, so, ja, also im ersten Jahrhundert, ja gut, da waren die Frauen noch deutlich mehr verhüllt und meine Oma hat tatsächlich auch noch ein Kopftuch getragen und jetzt sind wir alle verunsichert, wenn Menschen mit Kopftüchern plötzlich durch die Straßen Berlins laufen und fühlen uns fast bedroht davon. Und ganz ehrlich, so wie die meisten von euch Männer wie Frauen da gesessen sind, heute da sitzen im ersten Jahrhundert, die Chance, die einen Tag ohne Steinigung zu überlegen, 50%, schätze ich. In Jerusalem noch schlechter. Ja, also die Zeiten ändern sich, ja, und da kann man auch immer wieder drüber diskutieren, so. Na, also im ersten Jahrhundert, die Nacht in einem Raum mit einer nicht verheirateten Frau, also mit der du nicht verheiratet bist, zu bringen, das hätte Fragen aufgeworfen und wahrscheinlich hätte das in Lebenszeit ziemlich verkürzt. Aber heute, wir können darüber diskutieren, wo steht in der Bibel, dass ich das nicht tun soll? Ja, wir können darüber diskutieren oder ein bisschen aus der Vogelperspektive drauf gucken. Ganz schönes Beispiel. Beweis mir aus der Bibel, dass du nicht rauchen darfst. Wie machst du das? Der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, okay. Aha, da steht aber nichts von Rauchen. Haben die damals schon geraucht? Was haben die damals geraucht? Haben die auch den Tabak gehabt, den wir gehabt haben? Ja, das können wir problematisieren, das können wir diskutieren. Manche Sachen sind schwer aus der Bibel zu beweisen nach dem Gesetz. Du darfst nicht, du sollst, du darfst nicht. Manche Sachen sind einfach dumm. Und wenn sie dumm sind, sollten wir sie nicht tun. Wenn die Bundesregierung Millionen von Euro darauf verwendet, um Kampagnen zu starten, um meinen drei Töchtern von Kind an beizubringen, dass sie nicht rauchen sollen, weil es davon schwarze Lungen, Thea, Leber, Krebs und ähnliche Sachen gibt, warum würde ich es dann machen? Warum würde ich dann überhaupt diskutieren, ob es doch okay ist oder nicht? Wenn ich das Evangelium verbreiten will, kannst du dir Jesus vorstellen? Tut Buße. Und glaubt an das Evangelium. Manche Sachen sind einfach dumm. Und wenn sie dumm sind, sollen wir sie nicht tun. Der Mensch ist aufrichtig geschaffen, aber wir machen alles kompliziert. Wie sieht diese schwierige Frage, wo jemand dir vielleicht sagt, so ja, das ist aber nicht so gut. Wie sieht das aus der Vogelperspektive aus? Vielleicht ist es einfach dumm. Vielleicht sollst du aufhören zu streiten und einfach das Naheliegende tun. Mach es nicht komplizierter, als es ist. Vers 26. Salomo sagt, da ist zum Beispiel die Art von Frau, die noch bitterer ist als der Tod. Von ihr sagt man, sie ist eine Falle. Ihre Liebe ist ein Fangnetz. Ihre Arme, mit denen sie dich umfängt, sind Fesseln. Ein Mann, an dem Gott gefallen hat, kann ihr entrinnen. Aber wer Gott missfällt, den fängt sie ein. Nun, wie abstrakt ist das Beispiel, was Salomo hier benutzt? Sagt er so, ich habe mal eine Frage, so, da gibt's so Frauen und ich habe mich schon oft gefragt, die sind dann bitterer als der Tod und sie stellen einen in eine Falle und ihre Arme umschlingen sie, man fühlt sich sehr angezogen von ihnen, fast gefesselt, und es ist manchmal schwierig, denen zu entfliehen. Ist das eine abstrakte Frage für Salomo? Ich glaube, Salomo redet von seinem eigenen Leben. Er sagt so, was ich alles gemacht habe. Wie kompliziert war das dann? Und Salomo hatte 1000 Frauen. 700 Frauen und 300 Konkubinen. 1000. Ziemlicher Highscore in der Bibel. Und er hat sich damit beschäftigt. Und ich glaube, ich stelle mir so einen alten, etwas verbitterten Mann hier am Ende seines Lebens vor. Er sagt, ich habe so viel ausprobiert und am Anfang hat er angefangen mit einer Frau. Am Anfang das erste Buch, was von ihm in der Bibel ist, was er geschrieben hat, als er sehr jung war, ist das Hohelied der Liebe. Ja? Und es war diese Beziehung zu dieser einen Frau, zu der er sich völlig hingezogen gefühlt hat, wo sie miteinander ein Leben führen wollten, was Gott gefällt, wo sie einander zugeneigt waren, einander vertraut haben, diese Sicherheit hat in ihrer Beziehung, diese, alles war schön, ja. Und dann in der Mitte seines Lebens schreibt er die Sprüche und am Ende seines Lebens schreibt er das hier. Und vielleicht denkt er zurück an diesen Anfang, sagt er, Mensch, wäre ich bloß damals da geblieben. Wieso habe ich es so kompliziert gemacht? Wieso hatte ich nie genug? Ganz ehrlich, manchmal kommst du an den Punkt, ich meine, Reality-Check, wo du dich fragst so, ah, vielleicht brauche ich eine andere Frau in meinem Leben. Vielleicht brauche ich einen anderen Mann. Dieser, ja, wir haben schon wieder gestritten und ist schon wieder daneben gegangen. Weißt du was, manchmal brauchst du nicht eine neue Frau, sondern eine neue Ehe vielleicht oder eine Erneuerung in deiner Ehe. Aber mit einer Frau, ihr vor der Ehe treu zu sein, ihr während der Ehe treu zu sein, einander zu lieben, immer wieder zu vergeben, immer wieder zu arbeiten an der Beziehung, immer wieder daran zu wachsen. Und auch manchmal, wenn sich über Monate oder Jahre etwas aufbaut, die Hoffnung nicht aufzugeben und dann da zu sitzen mit deinen Enkelkindern, wo du dich nicht fragen musst, das ist nochmal mein Enkelkind von dieser Frau mit der Tochter. Nein, das war noch, Moment mal, hier, also ja. Sondern, wo du es nicht kompliziert gemacht hast. Ich meine, du kannst, also du sagst, ja, Harem, wer hat das heute noch? Auf dem Handy hast du Zugang zu einem Harem jederzeit, an jedem Ort. Pornografie ist eine der größten Industrien im Internet. Und du hast Zugang zu Tausenden von Frauen. Du kannst es kompliziert machen, darüber diskutieren und sagen, ja gut, aber eigentlich tue ich physisch niemandem was und die Frau kriegt sie noch gar nicht mit, dass ich sie angucke. Und also ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem, der auch sehr intellektuell war und mir dann versucht hat zu sagen, dass es eigentlich besser ist, sich mit Pornografie zu beschäftigen, als Frauen zu vergewaltigen. Und ja, wenn das die einzigen zwei Optionen in deinem Leben sind, dann ist das wahrscheinlich so, aber es gibt auch andere Optionen. Und wenn Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen in ihrem Herzen, dann ist das wirklich nicht so kompliziert. Nach Gottes Willen eine Beziehung aufzubauen, am Ende deines Lebens mit Enkelkindern dazusitzen und zu weiß, es war nicht alles perfekt, was wir gemacht haben, aber wir sind einen guten Weg gegangen, das schlägt kein Porno dieser Welt. So, Salomo macht sich all diese Gedanken übers Leben. Wie ist es damit? Wie ist es damit? Wie komme ich jetzt, also hier zum Punkt? Und er setzt immer wieder mal zu einer Landung an. Und das Beste kommt zum Schluss in Kapitel 12. Setzt er zum ersten Landeversuch an, wo er versucht nochmal alles zusammenzufassen am Ende seines Lebens. Ich weiß nicht genau, wie das sein wird, wenn ich eines Jahres, also 80 Jahre alt werden sollte und dann nochmal versuche, irgendwas mitzugeben. Aber so stelle ich mir das vor mit Salomo hier, was er versucht. Er sagt, Kapitel 12, Vers 1, denk an deinen Schöpfer, solange meine Augen noch sehen. Ja. Alter Schwede, hat jemand eine große, gute Nachrichtübersetzung da? Mit großer Schrift? Heute Morgen funktioniert es noch. Gut. Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, ehe die schlechten Tage kommen und die Jahre, die dir nicht gefallen werden. Und da spricht er aus Erfahrung. Dann verdunkeln sich dir Sonne und Mond und Sterne. Und nach jedem Regen kommen wieder neue Wolken. Was für eine Perspektive. Es regnet und dann kommen neue Wolken. Toll. Dann werden deine Arme, die dich beschützt haben, zittern. Und deine Beine, die dich getragen haben, werden schwach. Das ist die Realität für jeden von uns. Die Zähne fallen dir aus, die dritten kommen rein. Einer nach dem anderen. Deine Augen werden trüb und deine Ohren taub. Deine Stimme wird dünn und zittrig. Das Steigen fällt dir schwer. Wer sagt, Amen, predige, das Steigen fällt dir schwer. Und bei jedem Schritt bist du in Gefahr zu stürzen. Und draußen blüht der Mandelbaum. Die Heuschrecke frisst sich voll und die Kaperfrucht bricht auf. Aber dich trägt man zu deiner letzten Wohnung. Auf der Straße stimmen sie die Totenklage über dich an. Er sagt, weißt du was, am Ende werden wir alle alt, schwach werden und dann sterben. Und wenn ich so zurückschaue, sagt er, dann wäre es das Beste gewesen, von Anfang an meinen Schöpfer, von meiner Jugend an zu denken und dabei zu bleiben. Einer seiner ersten Versuche. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend und bleib dabei. Zweiter Gedanke, es geht weiter. Genieße dein Leben, bevor es zu Ende geht, wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerbricht, wie ein Krug an der Quelle in Scherben geht oder das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt. Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er erstanden ist, und der Lebensgeist geht zu Gott, der ihn gegeben hat. Völlig sinnlos ist alles, war die Erkenntnis des Philosophen. Völlig sinnlos. Also er versucht zu landen und dann sagt er so, oh, aber eigentlich ist ja eigentlich, alles ist sinnlos. Er sagt, eines Tages werden wir alle sterben. Wie eine silberne Schnur, die zerreißt. Wie ein schönes Kettchen aus Silber, schön feinst gefertigt. Und plötzlich, das Mikro wieder aus. Das heißt, hör endlich auf. Funktioniert es leider in meinem Leben nicht. Neue Batterie rein, wieder Restart, los geht's. Wie der Krug an der Quelle zu Scherben zergeht. Du gehst mit dem Krug zum Wasser voller Zuversicht und sagst, Mensch, jetzt kann ich Wasser schöpfen, jetzt kann ich dieses frische Wasser nach Hause bringen und meinen ganzen Hausgenossen geben. Du gehst auf dem Weg dorthin und plötzlich rutscht dir das Ding aus der Hand, es fällt auf den Boden, zerbricht. Und es ist vorbei. Du kannst nichts mehr damit machen. So flüchtig ist das Leben. Und früher oder später wird es für jeden von uns so kommen. Wie das Schöpfrad am Brunnen zerbricht. Kennst du diese Brunnen vielleicht von Bildern oder vom Land oder wo immer du das mal gesehen hast? Da gibt es diesen runden Brunnen, dann gibt es diesen Balken, die da drüber gebaut sind. Dann ist ein Rad als Umlenkrolle und da wird dann über ein Seil, ein Eimer in den Brunnen hinuntergelassen und du kannst frisches Wasser hochziehen. Und plötzlich zerbricht dieses Rad. Und die Speichen brechen raus, das halbe Rad hängt noch dran und du weißt, jetzt kann ich nichts mehr rausziehen hier. Es wird sehr mühselig werden, hier jetzt noch irgendwas rauszuziehen. So plötzlich, so unerwartet, kann das Leben von jedem von uns enden. Das ist die Realität. Und man würde sich wünschen, dass er jetzt mit irgendwas Geistreichem oder Klaren landet, aber seine Aussage ist, völlig sinnlos ist alles. Eigentlich ist alles völlig sinnlos. Toll. Aber dann ist es so wie bei Columbo. Ja? Inspektor Columbo. So, am Ende des Films meistens diese Situation, wo du denkst, ja gut, jetzt kriegt das mal diesmal nicht hin, kommt dir mal auch vor. Nee, eigentlich kriegt das immer hin. Aber er spricht mit dem, von dem du schon weißt, dass er der Mörder ist, aber man nicht weiß, wie Columbo draufkommen könnte, dass er der Mörder ist. Und er stellt diese Fragen und kriegt nicht die richtigen Antworten, geht aus der Tür und du merkst, der Mörder ist erleichtert und dann plötzlich geht die Tür wieder auf. Eine habe ich noch. Erstes Nachwort heißt hier die Überschrift. Vers 9. Eins muss hinzugefügt werden. Was will Salomo noch sagen? Der Philosoph war ein weiser Lehrer, der ständig sein Wissen an das Volk weitergab. Er untersuchte viele Sprichwörter und prüfte sie auf ihren Wahrheitsgehalt. Er mühte sich, seinen Worten eine schöne Form zu geben, dabei aber ehrlich zu bleiben und die Wahrheit zu schreiben. Die Worte weiser Lehrer wirken wie der spitze Stock, mit dem der Bauer seinen Ochsen antreibt. Sprichwörter gleichen eingeschlagenen Nägeln. Sie bleiben fest sitzen. Sie sind eine Gabe Gottes, des einen großen Hirten. Okay. Es kommt nochmal ein Nachwort, er hat das Bedürfnis, nochmal zu sagen, ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, habe ganz viel erforscht und alles zusammengetragen und wenn ihr nur diese Sprichwörter in Erinnerung behaltet, dann ist es schon viel wert, weil die sind so wie dieser Stock, der den Ochsen antreibt, aber man will ja eigentlich was Gutes tun dabei und es sind wie fest eingeschlagene Nägel, die unverrückbar sind und das braucht man auch manchmal, um sich an irgendwas festhalten zu können. Und Columbo geht wieder aus der Tür und denkst so, okay. Und dann geht die Tür nochmal auf. Und du hast nochmal Hoffnung, dass jetzt sich alles löst. Und jetzt kommt er mit dieser einen Schlussfolgerung, dieser Strich drunter, wo er sagt, okay, und wenn ich jetzt alles zusammenzähle, hier ist diese eine Sache, wenn du die behältst, dann findest du Sinn im Leben. Und wir schaffen uns heutzutage Sinn im Leben, indem wir uns Ziele setzen, wie Wolfgang das erzählt hat. Das ist so eine moderne Philosophie, wo du es nicht in einen Philosophen benennen kannst, der das so lehrt, aber im Allgemeinen, das ist die Lebensphilosophie der meisten Menschen und wir sind dadurch auch durchaus geprägt von, sich Ziele zu setzen, zu sagen, lasst uns Ich möchte dieses berufliche Ziel erreichen. Ich möchte dieses Land bereist haben. Ich möchte eine Gemeinde gebaut haben bis zu dieser Größe. Ich möchte, was immer du willst, Ziele, denen du hinterherläufst. Ist das der Sinn des Lebens? Um dann, wie Wolfgang es erzählt hat, das Ziel zu erreichen und dann ist die Luft raus? Um das nächste Ziel zu setzen? Die Bibel lehrt das nicht. Vers 12. Im Übrigen lass dich warnen, mein Sohn. Es werden viel zu viele Bücher geschrieben und das viele Grübeln kann dich bis zur Erschöpfung ermüden. Eine Zivilisationskrankheit der modernen Gesellschaft mit der vielen Bildung. Erschöpfung. Fassen wir alles zusammen, wie so ein Trommelwirbel. Fassen wir alles zusammen. So kommen wir zu dem einen Ergebnis. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es bei den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten, über die guten und die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Luther sagt hier, lasst uns die Summe aller Lehren nehmen. Fürchte Gott und befolge seine Gebote. Fürchte Gott, befolge seine Gebote. Und wir neigen dazu, in dem Punkt sofort also nachzuschieben, ja, also mit Furcht ist jetzt nicht, also Furcht gemeint. Doch, mit Furcht ist Furcht gemeint. Und das ist nicht nur eine alttestamentarische Lehre, das ist eine Ehrfurcht, wie wir gerade gesungen haben. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich. Wann hast du dich das letzte Mal dich ehrfürchtig vor Gott verneigt und bewundert deine Werke? Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Diese Haltung, Gott ist Gott, ich bin ich. Und ich habe Ehrfurcht vor Gott. Dieses Gefühl, wenn man an eine Klippe herantritt, wo du merkst, so, das ist faszinierend, das ist großartig, aber Salomo sagt, das ist wichtig, Gott ernst zu nehmen. Gott ist nicht diese rückgratlose Qualle, die du mal so verbiegen kannst. Ich meine, Gott ist ein ziemlich gewaltiger, mächtiger, großartiger, liebevoller, ehrfurchterregender Gott. So dass Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die nur euer Leben nehmen können. Ich meine, was ist das für eine Aussage? Nur euer Leben nehmen. Also was sonst? Ja, was könnte schlimmer sein? Fürchtet euch nicht vor denen, die nur euer Leben nehmen können. Das ist so, als wenn er sagt, fürchtet euch nicht, dass ihr in der Arztpraxis sitzt und ein 73-jähriger Rentner mit einer Waffe neben euch sitzt, der demnächst den Kieferorthopäden dann sich selbst erschießt. Fürchtet euch nicht davor, dass ihr in der feiernden Menge seid und dann ein LKW in euch reinfährt. Davor doch nicht. Fürchtet euch nicht davon, dass dieser Rucksack auf dem Rücken des Mannes neben euch demnächst in Flammen aufgehen könnte. Doch davor nicht, sagt Jesus. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur euer Leben nehmen können. Fürchtet euch vor dem, der euer Leben nehmen kann und euch in die Hölle werfen, sagt Jesus. Das hat nichts zu tun mit eingeschüchtert, also das Kind eines cholerischen Vaters zu sein und dann immer zu denken, oh, wann kommt der nächste Schlag aus dem Himmel? Aber Ehrfurcht. Salomo sagt, fürchte Gott, nimm Gott ernst. Das ist meine Zusammenfassung von all dem, was ich hätte tun sollen in meinem Leben. Und folge seinen Geboten. Die Frage ist nicht, ob du Ehrfurcht hast, sondern wen du fürchtest. Wenn du schwierige Entscheidungen hast, frag dich immer, wen fürchte ich gerade? Mein Chef auf der Arbeit? Wen fürchte ich gerade? Die Laune meines Mannes? Die Laune meiner Frau? Oder suche ich die Ehrfurcht vor Gott? Versuche ich einfach das zu tun, was vor Gott gerecht und rechtschaffen ist. Mein Wunsch, mein Gebet ist, dass wir immer wieder dahin zurückkommen. Gott zu sehen, Gott zu erkennen, mit einer gesunden Ehrfurcht ihm zu begegnen, danach zu suchen, was er in unserem Leben will und nicht zu fragen, ist das okay, was ich gerade mache? Ist das gerade noch okay? Ist das gerade noch okay? Wir haben einfach suchen, was Gott will und dann die Haltung haben, lass mich das tun, Gott. Lasst uns zum Schluss zusammen beten. Vater, danke für dein Wort. Danke für diese unglaublichen Dinge, die vor 3000 Jahren aufgeschrieben wurden. Das ist unfassbar, wie viel Inhalt dort drin steckt, wie viel Weisheit, wie viel Wissen, Gott. Und hilf uns nicht nur Wissen zu haben, sondern auch Weisheit. Die Weisheit, das zu tun, Vater, was du uns sagst. Nicht nur Erkenntnis zu haben, sondern auch das Herz, es gerne umzusetzen, was wir erkennen. Sonst ist alles Wissen nichtig, sonst ist alles nutzlos. Vater, hilf uns, auch wenn wir noch nicht alles erkannt haben, das zu tun, was wir schon erkannt haben. Und das mit ganzem Herzen zu tun, Vater. Hilf uns, dich zu sehen, dich zu erkennen, dich zu lieben, dich zu respektieren, dich zu ehren, Ehrfurcht vor dir zu haben und die Nähe zu dir zu spüren, Vater. Das Wissen, dass jemand unglaublich Gewaltiges, jemand unglaublich Kräftiges neben uns ist, hinter uns ist, um uns ist und in unserem Herzen ist und uns liebt und für uns sorgt und für uns da ist, uns beschützt und einen Weg führt, der letztendlich bei dir ankommt. In Jesu Namen bete ich. Amen.